Ja, wir fahren weiter in der Serie über die Apostelgeschichte. Wenn man an Jesus glaubt, dann ist man oft umgeben von Menschen, die ein ganz anderes Weltbild haben als wir. Oft ist man, an dem Normalfall, ist man als Christ in der Minderheit. Und es ist so gesehen, dass der Paulus selber auch die Situation gekannt hat. Sehr oft sogar. Auch auf der zweiten Missionsreise. Und wir können uns fragen, was können wir von ihm lernen? Wie hat er sich verhalten in dem Umfeld, wo er eigentlich so viele Menschen um sich herum hatte, die noch nicht gläubig waren und eben ein anderes Weltbild vertreten hat? Und um das geht es im heutigen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, aus dem 17. Kapitel. Nach einer herausfordernden Zeit in Philippi, wo er ja misshandelt worden ist, ist er dann via Thessalonik und Beröa auf Athen gekommen. Und in Athen ist er in die Stadt gekommen, die das Zentrum war von Europa damals, zusammen mit Rom. Es war eigentlich die Weltstadt. Man kann sagen, in Helvetien ist man damals noch mit Bärenfell über die Weide gesprungen. Also unsere Vorfahren sind hier noch nicht wirklich auf der Bühne der Weltgeschichte angekommen, wo die Athener und die Griechen schon bereits eine lange Geschichte hatten hinter sich. Es hat wahrscheinlich bis zum heutigen Tag oder bis zu heute kein Platz auf der Erde gegeben, wo es mehr Dichter und Denker und Künstler hat auf einem Haufen, also, wo wir miteinander gelebt haben, auf einem Haufen, als in Athen. Denke Herakles, dann Heraklit, Demokrit, Sokrates, Platon und wie die alle geheissen haben, die Philosophen. Also enorm, eine geballte Ladung von philosophischer Weisheit. Die Griechen hatten auch eine unglaubliche Baukultur. Also die haben nicht nur gewaltige Tempel gebaut, wo unser Zürcher Grossmünster aussieht in eine bessere Waldhütte. Die haben auch jeden Balkon, jeden Fensterrahmen ist irgendwie wunderbar verziert gewesen. Das war eine enorme Kultur da gewesen. Und in dieser Stadt war der Paulus gewesen, und zwar war er allein dort gewesen. Und wir lesen hier die ersten beiden Verse, 16 und 17. Während aber Paulus sie, die Mitarbeiter, in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Also der Paulus hat auf seine Mitarbeiter gewartet und wie hat er die Zeit vom Warten genutzt? Er hat zuerst einmal die Stadt angeschaut. Er wollte herausfinden, wie sind denn die Leute so in dieser Weltstadt? Was bewegt sie? Und so ist er dort hergegangen, wo die Leute waren. Einerseits in der Synagoge, aber auch auf dem Marktplatz. Und er hat auch einen Stadtrundgang gemacht und hat an jeder Ecke Götzenstatuen gesehen, die verehrt worden sind. Historiker schreiben, dort mal hätte es mehr Götzen gegeben als Einwohner in Athen. Ich vermute schwer, dass es ein bisschen übertrieben ist, aber man könnte davon ausgehen, dass es wirklich enorm voll von Götzenbildern war in dieser Stadt. Und der Paulus hat da enorm Mühe bekommen. Ich glaube, er hat auch intellektuell irgendein Problem bekommen. So viel Weisheit auf einem Platz, so viel Nachdenken, so viel menschliche Weisheit und doch denken sie am lebendigen Gott vorbei und glauben letztlich an leblose Götter. Die Athener haben ja enorm viel gewusst. Die haben eigentlich, sind so offen gewesen und sie haben das Neue so gesucht. Aber das Wichtigste haben sie nicht gewusst, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass man mit dem leben kann. Und über dem war der Paulus erschüttert gewesen. Das hat ihn richtig bewegt. Und der Paulus hat jetzt aber nicht einfach gerade angefangen zu predigen. Er hat nicht losgelassen mit Predigen, sondern er hat angefangen zu überlegen, wie ticken die Athener? Wie lebt man in dieser Stadt, in dieser Weltstadt? Oder was glauben die Menschen? Was ist diesen Leuten wichtig? Und schließlich war doch der Paulus. Er hat nicht schweigen können. Irgendwann hat er dann angefangen, ist in die Synagoge gegangen, zu predigen. Dort her, wo die Leute vom Alten Testament her ein biblisches Fundament hatten. Und dort hat er ihnen können zeigen, anhand vom Alten Testament, dass Jesus der verheißene Messias ist. Nachher ist er auf den Marktplatz gegangen und dort war es ganz anders gewesen. Also da hat es ganz anders gemacht, das werden wir nachher noch sehen. Weil auf dem Marktplatz, wenn er dort vom Messias geredet hätte, dann hätte er wahrscheinlich gedacht, der Paulus verkaufe eine neue Sorte Schafskäse. Oder? Weil mit dem Wort hätte es nichts anfangen können. Aber angefangen hat der Paulus in Athen, indem er mal einfach geschaut hat, hergeschaut hat. Und ich glaube, dass das einmal etwas Erstes ist, was wir auch für uns nehmen können, dass wir machen sollen. Bei anderen einfach mal hinter Kulissen blicken. Dass wir uns überlegen, hey, was verbirgt das Sonntagsgesicht vielleicht? Was steckt hinter dem Leben? Worauf stützt der oder die ihr Leben? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns mal wirklich Zeit nehmen, bei einzelnen Personen die Gedanken zu machen. Und dass wir uns auch überlegen, und vielleicht auch schüttern lassen, dass die Person, egal wie gut sie das Leben im Griff hat oder nicht, dass die letztlich, wenn sie an der Wahrheit vorbeigeht, geht sie an der Rettung vorbei. Und dann wird es nicht gut rauskommen. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es viele Götzen. Götzen, die Menschen abdrücken. Denken wir an junge Frauen, die nach dem Schönheitsideal streben. Und sich in Depressionen kommen, Essstörungen kommen. Oder wie viele Familien und Freundschaften fallen am Streben nach Geld und Macht und Karriere zum Opfer. Wie viele Businessleute kommen dann irgendwann spät noch zur Erkenntnis, es war eigentlich nicht gut gewesen. Erfolg macht einsam. Der Paulus ist aber nicht beim Nachdenken geblieben. Er ist auf Leute zugegangen. Er hat Leute angesprochen, ist aktiv geworden, hat sich unterhalten mit den unterschiedlichsten Leuten und hat viele Menschen kennenlernen, auch mit dem Gedanken, diesen Menschen die beste Botschaft zu bringen, die es überhaupt gibt. Und so ist er auch ins Gespräch gekommen mit Philosophen. Griechische Philosophen. Einige von denen haben gesagt, was will wohl dieser Schwätzer? Und Schwätzer, wenn man das griechische Wort übersetzt, heisst eigentlich Samenpicker. Die haben ihm gesagt, Paulus, bist ein Samenpicker. Ist nicht gerade nicht, oder? Aber man merkt halt, die sind wortgewandt gewesen. Die haben vielleicht eine Art sagen, er ist ein Hobbyphilosoph, der ein paar Sachen pickt und das Gefühl hat, jetzt können wir mitreden, wo wir aber nicht ernst nehmen können. Aber bei anderen war das Interesse geweckt gewesen. Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er eben das Evangelium von Jesus verkündigt hat. Und dann haben sie ihn genommen, sie ergriffen ihn, ich glaube nicht, dass sie ihn verhaftet haben, einfach ein bisschen bestimmt angeführt zum Areopag. Das war eigentlich so ein bisschen das Zentrum der Denker. So etwas wie ein Gerichtshof in Athen. Sie wollten die Lehre von Paulus prüfen lassen bei ihren führenden Leuten. Und die Athener waren ein spezielles Volk. Ich weiss nicht, mich interessiert, was sie gelebt haben. Wahrscheinlich von Luft und Denken und Reden. Es heisst, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Ist enorm. Also es sind sehr interessierte Leute gewesen, aber wahrscheinlich Theoretiker halt auch. Nicht unbedingt so die dann, also ich tue es interpretieren, aber weiß nicht, vielleicht haben es Frauen gehabt, die da Männer da rausgelupft haben, ich keine Ahnung. Auf jeden Fall verstehen wir jetzt da auch, warum ihr Interesse so gross war an Paulus. Weil der Paulus hat etwas Neues gebracht. Ich dachte, was, das haben wir noch nie gehört. Moment. Komm mal mit auf den Areopag, jetzt erzähl dir mal. Also sie wollten es hören, sie wollten es wissen. Und jetzt ist der Paulus allein in Athen, steht mitten auf dem Areopag, umgeben von den führenden Leuten von Athen, von der grössten Weltstadt mit Rom, umgeben von vielen Philosophen, alle Augen, zack, 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 auf den Paulus, den Jude Paulus. Und er steht dort, was macht er jetzt? Was macht der jetzt, der Paulus? Er ist völlig allein. Also ich meine, das ist dann schon nochmal eine gleiche Geschichte, oder? Und jetzt können wir schauen, wie geht der Paulus vor. Jetzt können wir von ihm lernen. Paulus hat da nämlich ziemlich erfüllt. Wir lesen die Verse 22 und 23. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen. Also, der hat sich mal nicht einschüchtern lassen. Das sollte man eigentlich auch nicht. Ist mir nicht so einfach, aber Ist gut, wenn man es kann. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Das verkündige ich euch. Also der Paulus ist so gut, hat er das vorher gemacht. Hat er zuerst umgeschaut. Und hat nämlich dann inmitten von diesen vielen Götzenbildern hat er einen leeren Sockel gefunden, der eigentlich auch etwas vergessen gegangen wäre. Und darunter Schild einem unbekannten Gott. Und das ist mir natürlich aufgefallen. Weil das war der einzige Götzenaltar ohne Götze drauf. Und die Athener haben damals Angst vor Göttern. Darum haben sie ja keinen Gott vergessen und unverehrt lassen. Und darum haben sie den Altar gemacht ohne Götzenbild, einfach mit dem Aufspruch, dem unbekannten Gott, den Gott, den wir vergessen haben könnten, dem soll der Altar gewidmet sein. Und an dem sieht man auch, dass die Athener die Sache sehr ernst genommen haben. Jetzt der Paulus hat ja die Variante gehabt, liebe Athener, oder? Und dann fährt er gerade die Botschaft. Weil was die an Götzendienste haben, das geht ja auf keine Haut. Und hätte ihnen können den Zorn Gottes auch so ein bisschen spüren lassen. Über die Ungerechtigkeit, über die Götzenbilder. So. Oder? Aber er hat sich entschieden für eine frohe Botschaft. Also das ist immer noch eine frohe Botschaft. Und der Paulus fängt also nicht an mit der Aussage, Männer von Athen, ihr seid alles verlorene Sünder. Wäre auch eine Variante gewesen, aber ich denke, es ist ihm bewusst gewesen, dass diese Aussage die Offenheit der Menschen nicht unbedingt gefördert hat. Nein, der Paulus, wie macht es der Paulus? Er fängt an mit einem Kompliment. Das ist nur speziell, nicht? Er fängt an mit einem Kompliment. Er streicht raus, ich sehe, ihr seid wirklich ernsthaft fromme Leute. Das zeigen die vielen Heiligtümer, er würdigt sie quasi. Jetzt würde man vielleicht sagen, ja, nein, das kann man doch nicht. Er würdigt etwas Schlechtes, also irgendwie Götzenaltar und so. Aber er würdigt nicht Götzenaltar. Er würdigt ihr religiöses Bestreben. Das kann er würdigen. Es geht zwar in die falsche Richtung, das ist jetzt aber noch nicht das Thema. Jetzt geht es einmal rein um die Energie, die man aufwendet für den geistlichen Bereich. Und das tut er würdigen. Und er sagt quasi indirekt, ihr seid gescheit. Ihr wisst nämlich, dass man Gott mit menschlichen Mitteln letztlich nicht erkennen kann. Darum habt ihr einen Altar gebaut, wo der Götz fehlt oben drauf und sagt einem unbekannten Gott. Also er knüpft an etwas, etwas Positives an. Und das ist hohe Schule. Das ist Weisheit. Das ist vorbildlich. Bei dem Altar treffen sich nämlich Gottesvorstellung oder Götzenvorstellung von den Athener und Gottes Sicht von Paulus, weil es hat ja kein Götzenbild drauf. Wenn es ein Götzenbild drauf gehabt, dann wäre es nicht mehr gegangen für den Paulus. Aber so hat er sich eine Date abholen bei ihrem eigenen Sockel. Und jetzt sehen sie, oder jetzt sehen wir, wie wichtig dass es war, dass der Paulus zuerst umgegangen ist und geschaut hat. Er knüpft wieder eine Welt an. Und das ist wirklich genial. Also das ist wirklich genial. Er sagt, was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Das ist also genial. Das ist wirklich genial. Man kann es nicht anders sagen. Der Paulus hat nämlich ein Volk vor sich gehabt, das hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Oder? Das muss man so sagen. Wenn er jetzt einfach gesagt hat, ihr kennt den wahren Gott nicht, aber ich kenne ihn. Ich, kleine Jude. Oder? Ich kenne ihn. Das wäre für die grossen Athener ein Affront gewesen. Der Samen Picker meint, er könnte uns etwas sagen, oder? Aber er tut zu seinem eigenen Mund zitieren, dem unbekannten Gott. Er redet jetzt hier ja nicht mit Juden, sondern mit Heiden, ohne biblischen Hintergrund. Und da geht er effektiv ganz anders vor. Und ich denke, wir reden auch oft mit Menschen, die wenig bis nichts von der Bibel wissen. Und auch da, ich glaube, es ist gut, wenn wir versuchen, positiv einzusteigen in ein Gespräch. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre in der heutigen Zeit enorm wichtig. Paulus hat es schon vor 2000 Jahren gemacht. Also es ist wichtig, es ist heute, es ist gut. Wir müssen gar nicht negativ einsteigen. Ist ja schön, oder? Ich finde es noch gut. Wir dürfen positiv einsteigen. Wir sollten aber eigentlich schauen, wo können wir anknüpfen. Also das heisst, es ist gut, wenn wir nicht gerade den Menschen die biblische Wahrheiten von der Latz knallen, sondern zuerst herhören, fragen. Und zwar ernsthaft, weil wir uns interessiert für den Menschen, weil er uns wichtig ist. Nicht, weil wir ihn als Bekehrungsobjekt anschauen. Dass wir Anknüpfungspunkte finden können, um von Jesus zu erzählen. Da können wir auch viel individueller vorgehen, wenn wir wissen, was der beschäftigt. Vielleicht hat der ja schon bereits ziemlich Schwieriges erlebt mit Christen, die ihn verletzt haben, die Person. Und wenn ich da einfach reinrenne, das mache ich vielleicht gerade die Verletzung noch schlimmer. Also es ist mega wichtig, dass wir zuerst fragen und hören. Weil so, wenn wir das nicht machen, kann es sein, dass wir dem anderen seine vorgefasste Meinung bestätigen. Ja, ja, typisch, ich habe es ja gewusst. Ah, was einer, also einer. Dem geht es gar nicht um mich. Dem geht es noch irgendwie, weiß ich was. Und dazu ist es oft auch besser, wenn man prozesshaft vorgehen kann, wo das aufgrund des Kontakts, der Beziehung möglich ist, prozesshaft. Oder? Das heisst, ich muss nicht gerade beim ersten Meeting schon alles gesagt haben. Sondern ich kann vielleicht einen Weg gehen mit dieser Person. Aber klar, dort, wo Interesse da ist, go for it. Oder auch wenn ich jemanden denke, dann sehe ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schnell wieder oder gar nicht mehr. Und ich den Eindruck habe, ich sollte sagen, dann sag es. Dann kann man nicht Prozess auf Führung gehen, das ist klar. Aber der Paulus hat dann also weitergeredet und das möchten wir jetzt schauen, wie es weitergegangen ist mit Paulus ab Vers 24. Ab Vers 24 bis 26. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Übrigens, da muss ich kurz stoppen. Es kann sein, dass das heute schon bereits nicht mehr gehen würde. Bei gewissen Situationen, wenn man so reden, hätten wir schon bereits das erste Gespräch. Der Gott hat die Welt gemacht, wie ist die Welt entstanden. Durch die Aufklärung ist es schwieriger geworden. Es kann sein, dass wir zuerst vielleicht müssten auch ein Wort über die Evolutionstheorie verlieren. Aber die Gefahr besteht dann auch, dass man nachher sich im Gespräch verliert und gar nicht weiterkommt. Also man muss das ein bisschen abwägen, oder? Wie weit macht es Sinn? Und vor allem ist es auch gut, wenn man sich ein bisschen auch informiert, dass man nicht irgendwie, dass man auf einer guten Ebene kann reden über das Thema. Aber geht es weiter. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschen bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem, also Atem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenze ihrer Wohnung bestimmt hat. Also der unbekannte Gott, der, wenn jetzt der Paulus sagt, der hat die ganze Welt erschaffen. Und das ist ein grenzenloser Gott, beschreibt er ihn als einen, der in seinen Möglichkeiten unbegrenzt ist. Und darum hat er auch gar keinen Platz auf einem Götzentellerli oder sogar in einem Tempel. Er benötigt auch keine Hilfe der Menschen. Im Gegenteil, er selber möchte erfülltes Leben schenken. Und er möchte uns beschenken. Also er tut eigentlich das wie mal anpreisen als ein Gott, der unser Leben reicher machen kann. Und darum sollen wir ihn suchen. Vers 27 und 28. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Und das ist übrigens interessant. Er zitiert sogar einen Dichter von den Athenern. Also wenn man belesen ist, ist auch gar nicht schlecht, wenn man das ein bisschen zeigt in einem Gespräch, oder? Dass man nicht nur die Bibel kennt, sondern auch ein oder das andere Thema sonst. Aber er zeigt da, Gott ist nicht nur eine Figur vom Sockel. Gott ist erfahrbar. Das Lustige ist auch das, eine Botschaft, könnte sagen, das ist heute entstanden, oder? Das ist das Thema von heute. Man muss etwas erfahren können. Und das ist so, Gott will eine persönliche Beziehung zu jedem Menschen. Und darum sollen sie in ihren Tänen suchen, darum sollen wir heute Gott suchen. Und das ist das erste Anliegen, wo wir im Blick auf unsere Freunde und Bekannten haben sollten, dass sie an den Punkt kommen, wo sie Gott suchen. Und das ist das, was auch sehr schwierig ist. Oder wie wollen wir das schon machen? Wir können es erbitten, wir können versuchen, durstig zu machen. Oder das ist eigentlich das, oder? Vielleicht auch durch das Zeugnis. Aber wenn sie mal suchend würden, das wäre die Halbmiete. Jeremia 29, Vers 13. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Denke, wenn jemand wirklich anfängt zu suchen, dann hat er extrem viel schon. Er ist noch nicht am Ziel, aber es kann etwas in Bewegung kommen. Und dann gilt es auch wieder Geduld oder abzuwägen, oder? Auf dieser Suche dabei zu sein, wo greift man ein, wo sagt man etwas, wo lässt man ein und wo lässt man einfach mal machen. Also ich würde nicht einfach etwas sagen, so und so müsste man es machen, weil es auch nicht überall gleich ist. Aber es ist auf jeden Fall, dann ist es ganz spannend, wenn so etwas ins Laufen kommt. Und ich denke, wir werden nachher gar nicht etwas hören. Ich habe Diana gebeten, dass sie nachher noch schnell etwas sagt, auch zu einem Kontakt, wo sie hat, da mit einer Kollegin. Mich dunkt, das ist gerade so eine Person. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist dann nachher bei der Gebetshalle. Genau. Also das ist wie etwas, wo man darum beten könnte. Schenk doch so etwas. Das ist ganz etwas anderes, mit jemandem zu reden, der suchend ist, als jemand, der irgendwie zu ist, wie Tag und Nacht. Und dann kommt der Paulus zum letzten Punkt. Und das ist eine Art eine Knacknuss gewesen. Und das ist auch heute noch eine. Verse 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also der Paulus fordert da den er zur Buße auf, zum Umkehren auf, sich zu entfernen von diesen vielen leblosen Götzenbildern. Und das braucht schon noch ein bisschen Mut. Überlegen wir nochmal, wo der Paulus war, allein. Inmitten von der Denkweltmeisterfabrik Athen. Aber er begründet die Forderung. Und wegen diesem Grund muss er sagen, er kann nicht anders, es wäre lieblos. Gott wird die Erde an einem festgesetzten Tag richten. Also es gibt ein letztes Gericht, wo jeder Mensch muss Gott Rechenschaft ablegen für sein Leben. Für alles, was wir gemacht haben. Sogar für jeden Gedanken. Für jeden Gedanken. Wow. Das war für die Athener eine neue Botschaft. Und trotzdem sind sie geprägt von zwei philosophischen Stossrichtungen. Die von den Stoikern und die von den Epikurären. Die Stoiker haben gesagt, egal was auf dich trifft im Leben, keep cool. Oder bleib ruhig und gelassen. Da kommt auch der Begriff die stoische Ruhe, oder? Da kann dich nichts aus der Ruhe bringen, die stoische Ruhe. Einfach egal ob Freude oder Leid, don't worry, be happy. Oder das ist ein bisschen das. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, lass dich abprallen. Und die Epikureer, die andere Sicht, die haben so ein bisschen die Sicht gehabt, das Leben braucht einfach viel Genuss. Genuss ist eigentlich der Sinn vom Leben, der Hauptsinn vom Leben, um das geht es. Und der Paulus sagt, diese philosophische Sicht, die genügt nicht, beide genügen nicht, weil Gott einen Mensch bestimmt hat, von dem müsst ihr am jüngsten Gericht, am Tag vom jüngsten Gericht, müsst ihr Rechenschaft ablegen. Und der Mann ist autorisiert zu dem Gericht, weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, sagt der Paulus. Und dann fährt er weiter, Vers 32, als sie aber von Toten Auferweckung, Erstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. Interessant ist, dass der Stein vom Anstoss für die Athener nicht das Gericht war, sondern die Auferstehung. Oder heute ist es eigentlich eher umgekehrt. Wenn wir von Auferstehung reden, dann wird man ein bisschen belächelt. Man denkt, oh, ja, okay. Also, Man wird ein bisschen belächelt wahrscheinlich, aber wenn man vom Gericht redet, dann werden die Leute eher ein bisschen verrückt, weil man so Intoleranz, so etwas kann verbreiten. Und das macht sie verrückt. Aber das Gericht, das ist wirklich zentral in der Bibel. Jesus selber redet viel von dem Gericht. Und das Gericht, es wird ohne Gnade sein. Das ist ja der Punkt, wird keine Gnade mehr kennen. Das wird schrecklich. Vielleicht, wenn wir jetzt das würdet sehen, ich hoffe, wir sehen es nicht, aber wenn wir das würdet sehen, würden wir nicht sagen, Jesus, nein, das kannst du nicht machen. Kommt Gnade. Er sagt, nein, Gnade ist vorbei. Sie haben über 2000 Jahre Zeit gehabt, die Gnade anzunehmen, also mindestens, wenn man die ganze Zeit durch anschaut. Und in dem Gericht, da geht es wirklich darum, dass sich Leben nochmal wie vor Augen von Gott abspielt, wo man alles nochmal durchgeht. Und jetzt denkt man, ja, was ist das Trugel? Ja, klar, das ist schon das eine oder das andere, was nicht gut war. Aber wenn man das alles, die letzten 45 Jahre, ich alles noch mal sehen, ich will wahrscheinlich im Boden verkrüchen. Das wäre eine Katastrophe. Und Gott wird dann entsprechend von dem, was er sieht, ein Urteil fällen. Vielleicht hat es wirklich einige den Eindruck, wenn man ihn redet, ja, also Gott ist ja ein Gott von der Liebe. Ich meine, er wird mich wohl nicht so strafen. Und so schlecht bin ich ja gleich auch wieder nicht gewesen. Aber wenn der Lebensfilm, wenn der durch ist und man alles gesehen hat, dann wird niemand so denken. Dann ist es unklar. Vor allem, wenn man sieht, wer vor einem steht, wie heilig der Gott ist, wie vollkommen gerecht, dann ist es ganz klar, hey, nein, ich habe keine Chance. Dann wird man nicht einmal ein Piepschen sagen, als Einwand. Und darum sollen Menschen umkehren, die Gnade in Anspruch nehmen. Die Gnade, die jetzt noch verfügbar ist, die löst alles aus. Alles geht weg, wo wir uns jetzt im Gericht verurteilen können. Und wenn dann der Lebensfilm abläuft, dann könnte man meinen, hey, ich habe nie ein einziges schlechtes Wort gesagt. Nie ein einziger blöder Gedanke. Ich so, oh. Und dann sehen wir, das ist Jesus. Alles Jesus hat das weggenommen für uns. Das ist eine mega Botschaft. Und das sollen die Menschen in unserem Umfeld erkennen und annehmen. In Athen hat es 3 Reaktionen gegeben. Die erste Gruppe, die haben es mit der Auferstehung Mühe gehabt von Jesus. Oder die haben gesagt, hey, das ist nicht denkbar, das geht nicht. Lehnen wir ab, spotten, Samenpicker. Nächste neue Lehre, weg von dem. Sie haben dem gar keine Chance gegeben. Dann die zweite Gruppe, die haben gesagt, ja, das klingt irgendwie interessant. Können wir wieder mal darüber reden? Wenn wir Gelegenheit dazu haben, die Frage ist, haben wir denn mal Gelegenheit? Kein Ja ist letztlich auch ein Nein. Die dritte Gruppe, bei der hat es gefunkt. Einige Männer und Frauen glauben am Evangelium, nehmen Jesus auf. Aber wichtig finde ich jetzt, wir haben gesehen, der Paulus knüpft positiv an bei der Glaubenswelt der Menschen, von den Athener. Und von dort führt er sie weiter zum Schöpfer und dann zum Grundproblem der Menschen, nämlich zum Gericht und von dort zum neuen Leben in Christus, durch die Auferstehung. Also er lässt den unangenehmen Teil letztlich dann auch nicht weg, damit er die Leute nicht vergrault, oder? Er sagt es auch. Und das müssen wir heute auch, wir müssen es sagen. Aber wie wir es sagen und wann, das ist die andere Frage. Aber letztlich irgendwann müssen wir es sagen. Er führt sie eigentlich am Punkt zur Entscheidung, wo sie müssen, wie einmal sich entscheiden, will ich mich mit der Möglichkeit vom jüngsten Gericht und Auferstehung befassen. Der Paulus erlebt nicht so eine grosse geistliche Frucht in Athen. Sonst hat er, denke ich, mehr erlebt. Nur einige, klar, das ist immer noch gut und viel. Aber gleich kann, vielleicht ist es auch ein bisschen, oder so eine Verstandesgesellschaft, die eventuell mehr Mühe hat, das da aufzugehen, aufzugumpen, als an einem anderen Ort. Aber ich glaube, heute ist es vielleicht ähnlich. Und ich glaube auch, dass wir heute ähnliche 3 Gruppen haben. Die Gruppe von der Ablehnung, die Gruppe von denen, die bereit ist zu diskutieren, wo man dann offen ist, in welche Richtung das geht, und die dritte Gruppe, wo auch Leute zum Glauben kommen. Und ich glaube auch, dass noch mehr Menschen, dass es Menschen gibt, die sich auf das Thema einlassen würden, wenn wir auch geistlich weise vorgehen würden. Immer so ähnlich wie der Paulus. Dass wir uns zuerst Gedanken machen über die Lebenswelt und auch dann mit ihnen einen Weg würden gehen, prozesshaft. Einen freundschaftlichen Weg. Aber ich muss sagen, also machen können wir es wirklich nicht. Ich würde auch wirklich ganz bewusst das auch sagen und Druck rausnehmen. Wir können es nicht machen. Aber die Frage ist, probieren wir solche Kontakte zu pflegen. Und mein Eindruck ist, dass das eines der grossen Probleme ist in den Gemeinden. Dass das eben zu wenig passiert. Aber ich wünsche uns, dass Leute von uns in diesem Jahr noch erleben dürfen, wie Leute aus ihrem Umfeld zum Glauben kommen. Ich wünsche es wirklich. Das wäre mega. Amen.